Wir wollen die Zeit auskaufen, einfach singen, Gott loben und preisen. Jesus Christus herrscht als König, alles ist ihm untertänig. Wir wollen diesen Gottesdienst feiern, egal was die Gewerkschaften sagen, egal was die Welt sagt, Vatertag oder was es auch immer ist, für uns ist Jesus heimgekommen, hat das Ziel erreicht und wir wollen diesen Tag feiern, ganz bewusst und ausgiebig. Lasst uns aufstehen und lasst uns ihn preisen. Er ist König, er ist Herr. Halleluja.
Ihn anbeten, ihn preisen, ihn rühmen. Jesus Christus herrscht als König. Halleluja, Halleluja. Du bist die Majestät. Du bist der, der beim Vater angekommen und angenommen wurde. Du bist der, auf dessen Leben Wohlgefallen ruhte. Das ist mein lieber Sohn. Vater, ich danke dir, dass du Jesus akzeptiert hast, sein Werk akzeptiert hast, seine Erlösung, die er für uns vollbrachte, akzeptiert hast. Und wir sind dir dankbar. Jesus, wir sind dir dankbar für das, was du für uns getan hast. Und du bist beim Vater. Halleluja. Und wir wissen, wir haben einen guten Rechtsanwalt, einen guten Vertreter, einen guten hohen Priester, dort in der Herrlichkeit, ich bete dich an. Halleluja, Halleluja, bete ihn an, preis ihn. Er ist mein. Lass uns Platz nehmen. Ich will singen mein Leben lang. Preis dem Herrn. Und die Himmelfahrt ist was ganz Besonderes für mich heute, denn ich weiß, mein Jesus ist angekommen. Mein Jesus ist angenommen. Und mein Jesus hat alle Macht, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Zuerst möchte ich euch noch ganz schnell und ganz kurz einladen. Morgen, 2. Mai, 19 Uhr, habe ich eine ganz gute Botschaft, die ich mit euch teilen möchte. Komm heraus aus deiner Routine, immer der Trott, immer das Gleiche. Immer aufstehen, Zähne putzen, essen, Arbeit und was es auch immer ist. Und dann, nein, Gott will in deinem Leben Spannung hineinbringen. Du sollst Überraschungen erleben, Gottes Überraschungen. Und wenn du zur Gemeinde Jesu gehörst, du gehörst zu einem besonderen Überraschungsclub, ständig was Neues. Ständig eine Überraschung. Was hat Gott für mich heute bereitet? Komm aus dieser Routine raus und lass dich von Gott überraschen. Wenn du morgens aufstehst, dass du einfach den Herrn fragst, Herr, was ist heute? Wo gehen wir heute hin? Was werden wir heute tun? Was wird heute passieren? Bei Jesus heißt es, und es begab sich. Weißt du, wir brauchen die göttliche Planung in unserem Leben. Diese übernatürliche Planung. So, dass unser Leben nach dem Terminkalender und nach der Uhr Gottes geht. Also, komm heraus aus deiner Routine und stimm mit Gott überein. Du wirst verblüfft sein, was dann passiert. Dann kommst du mit den richtigen Leuten im richtigen Augenblick mit der richtigen Botschaft zusammen. Timing, Kairos oder was es auch immer ist. Dann am Samstag, ein Moment, um 19 Uhr wieder Samstag, den 3. Mai, ein Moment kann dein Leben verändern. Eine einzige Berührung Gottes, eine einzige Berührung des Allmächtigen, eine einzige Berührung mit der Kraft Gottes und du bist nicht mehr der selbst, kennst dich selbst nicht mehr und sagst, was ist aus mir geworden? So ein Gebet kann dein Leben verändern, ein Stoßgebet, Herr, hilf mir und schon bist du gerettet. Natürlich auch im Negativen, ein Moment, ein Sekundenschlaf beim Autofahren und schon bist von der Autobahn weg, vom Fenster weg. Wir haben am Sonntag das Thema vom Fenster weg gehabt, vom Eutychus. So, nur eine Sekunde, so Sekunden sind so wichtig für die Ewigkeit. Eine einzige Entscheidung kann dein Leben verändern. Sag Ja zu Jesus und schon läuft alles in eine andere Richtung. Sag Ja zu Jesus. So, und dann am Sonntag, den 4. Mai, egal was die Leute sagen, egal was die Leute denken, wir gehen nicht nach der Menschenmeinung, wir haben Muttertag. Im Kalender steht zwar, bei mir, in meinem Kalender steht der 4. Mai, nach dem Kalender habe ich mich gerichtet und ich werde am 4. Mai über die Mutter sprechen. Entdecke deine Mutter. Die Mutter bedeutet dir so viel, gib deinen Glauben dir weiter, gib dir die Liebe weiter oder auch nicht. Die meisten Fehler sind bei der Mutter passiert. So wie, du hast mich zubereitet im Mutterleib. Manche sind missraten, manche sind nicht das geworden, was sie hätten werden sollen im Mutterleib. So, und du kannst vieles deiner Mutter verdanken, aber vieles musst du vielleicht abschütteln und musst sagen, nein, das war nicht meine Mutter, das nehme ich nicht an. Ich bin eine neue Schöpfung aus Gott jetzt oder durch Gott. Also wir werden also die Mutter behandeln. Ich möchte dann den Müttern auch ganz besonders Dankeschön sagen. Weißt du, egal was es war nicht leicht für deine Mutter, dich zu empfangen, dich auszutragen, dich großzuziehen. Wie viel Entbehrung, wie viel Verzicht hat deine Mutter so für dich aufgebracht, manche schlaflose Nacht. Ich weiß zumindest meine Mutter, ich weiß nicht, was bei anderen Müttern war, aber bei meiner Mutter, mein Johannes. Wie oft hat meine Mutter sich die Finger verbrannt, den Mund verbrannt? Mein Johannes macht das nicht, obwohl er es gemacht hat. mein Johannes. Oder auch die anderen Geschwister, sie hat 8 Kinder gehabt. Also da muss sie sich schon anstrengen. Meine Maria, mein Georg, mein Heinz, mein Siegfried. Die Mutter. Wenn du eine Mutter hast, danke Gott dafür, auch wenn sie im Himmel ist. Ich habe vor gar nicht so langer Zeit einen Traum von meiner Mutter gehabt. Die ist im Himmel bei Jesus, das weiß ich, in guten Händen. Jetzt kommt doch meine Mutter im Traum zu mir. Bergab so, das geht sehr flott. Plötzlich steht sie vor der Tür. Wir wohnen in einem kleinen Häuschen im Bayerischen Wald. Das war so, wo wir zuletzt wohnten, als Familie. Und dann kommt sie runter, bringt noch meine Oma am Arm und alle, die schon wahrscheinlich in der Ewigkeit sind. Und sage ich, Mutti, was machst du hier? Sagt sie, ich will bei euch wohnen. Dann sagt, wir haben aber nur 3 Zimmer. Wir haben keinen Platz für euch alle. Dann sagt sie, kein Problem. Die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört zusammen. Auch wenn deine Mutter im Himmel ist. Danke Gott dafür, dass du sie gehabt hast. Dass Gott sie dir geschenkt hat. Und die sichtbare und unsichtbare Welt gehört zusammen. Und du siehst, mancher Segen, mancher Fluch geht über Generationen. So, ich werde über diese Dinge hier sprechen am Sonntag. Aber gleichzeitig die Mütter besonders segnen. Heute Himmelfahrt. Jesus Christus herrscht als König. Das geht mir den ganzen Tag. Dieses Lied, diese Melodie, diese Worte, diese Gedanken. Jesus Christus herrscht als König. Alles ist ihm untertänig. Seit dem Moment, als er zum Vater hochkam. Lukas berichtet sehr ausgiebig über die Himmelfahrt Jesus. Sein Evangelium endet mit der Himmelfahrt. Und dann im Neuen Testament kommt die Apostelgeschichte, auch vom Lukas geschrieben. Er war ja Arzt, hat sich sehr über den Körper interessiert. Wo ist der Körper Jesu jetzt? Und dann lesen wir die ganze Apostelgeschichte und da berichtet er seinem Freund, einem einzigen Menschen, was Jesus alles tut. Der Auferstandene, der Verherrlichte, im Himmel aufgefahrene Jesus, was er so alles macht. Die Apostelgeschichte beginnt mit dem Dienst des Auferstandenen und Verherrlichten Christus im Himmel. Wie er den Heiligen Geist schickt als Antwort auf die Bitte Jesu. Jesus hat sich von den Jüngern verabschiedet und sagte, ich gehe zum Vater. Es ist gut, dass ich weggehe. Also die Himmelfahrt war gut, war nötig, sogar lebensnotwendig und überlebenswichtig für uns Gläubige. Würde ich nicht zum Vater gehen, könnte der Heilige Geist, der Tröster, nicht kommen. Aber wenn ich dort angekommen bin, werde ich den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster, den Heiligen Geist, senden. Und ihr werdet meine Zeugen sein, von Jerusalem ausgehen bis ans Ende der Welt. Also, dass Jesus beim Vater angekommen ist, ist Pfingsten der Beweis, der Heilige Geist. Und wenn du in Zungen beten kannst und die Gabe des Heiligen Geistes empfangen hast, das Geschenk, das Zeugnis des Heiligen Geistes, mir sind meine Sünden vergeben. Wenn du Jesus Herr nennen kannst, ohne den Heiligen Geist kann niemand Jesus Herr nennen. Wenn du das alles kannst, ist ein Zeichen, er ist angekommen. Als Reaktion auf das Werk Jesu. Und wir sehen in der Apostelgeschichte, wie der Herr wirkte, wie der Herr die Gemeinde baute, wie Gläubigen durch ihn geführt und geleitet, sogar aus dem Gefängnis befreit wurden, sogar so widerspenstige Menschen wie Saul von Tarsus bekehrt wurden, sind allein durch die Kraft und Gnade Jesu. In den 40 Tagen nach der Auferstehung hat Jesus seine Jünger auf die Himmelfahrt vorbereitet. Ich werde weggehen, Leute. So wie er vor der Kreuzigung seine Jünger auf das Sterben vorbereitete, so hat die Jünger ausschließlich auf die Himmelfahrt vorbereitet. Ich gehe weg. Ich wandere aus. Ich fliege weg. Und ich werde aber wiederkommen. Und er hat sich so innerlich vorbereitet. Also es war für sie keine so große Überraschung. Sie waren innerlich schon motiviert. Er wird weggehen. Aber wir werden nicht weise bleiben. Wir werden keine weisen Kinder sein. Er wird uns den Tröster, den Heiligen Geist senden. Und er hat sie auf die zukünftige Aufgabe als Diener Gottes, als Missionare und Prediger und Evangelisten und Apostel und Heiler und Befreier vorbereitet. Und sagt, ihr werdet Menschen taufen, ihr werdet Menschen lehren, ihr werdet Menschen zum Reich Gottes bringen. Hat sie alles so vorbereitet, was jetzt so danach kommen wird. Und jetzt müssen wir etwas unternehmen. Er ist angekommen. Er ist nicht mehr da. Empfangt den Heiligen Geist. Vor der Himmelfahrt war Jesus der einzige Prediger. Da lese ich nirgendwo, dass die Apostel groß gepredigt haben. Ein paar Teufel ausgetrieben, das war alles. Vor der Himmelfahrt war Jesus der einzige Lehrer, der die Jünger lehrte. Herr, lehre uns beten. Schon allein diese Kleinigkeiten. Herr, lehre uns und so weiter. Herr, hilf uns. Herr, steh uns bei. Herr, warum konnten wir ihn nicht befreien und heilen und so weiter? Jesus war immer der Einzige. Und wenn sie etwas wollten, mussten sie immer zu Jesus gehen. Das war vor der Himmelfahrt. Jesus war der einzige Heiler, der einzige Befreier, der einzige Helfer in der Not. Die Himmelfahrt ist eine göttliche Beförderung unseres Herrn Jesus. Aufgestiegen. Versetzung. Von diesseits ins jenseits. Jetzt übernehmen die Jünger die Ämter Jesu. Ist aufgerückt. Und es ist immer so, wenn einer aufrückt in ein Amt, der Nächste, die Nächsten kommen und folgen. Und so, Jesus ist jetzt aufgerückt. Es ist gut, dass ich weggehe. Es ist gut, dass ich euch Platz mache. Es ist gut, dass ich jetzt zum Vater gehe. Ich möchte, dass du die Himmelfahrt verstehst. Viele Leute verstehen die Himmelfahrt nicht. Die denken, können wir keine Ostereier, keine Osterhasen, keine Weihnachts-Nikoläuse und nichts und so weiter. Passiert nichts. Viele können mit der Himmelfahrt nichts anfangen. Vatertag, naja. Jetzt müssen wir in seine Aufgaben hineinwachsen, in Jesu Aufgaben. Er ist weggegangen, so wie der Vater mich sendet, so sende ich euch auch. Jetzt müssen wir die Gesandten und die Bevollmächtigten Gottes sein. Löst und bindet, wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Musst vorstellen, wir haben jetzt diese Funktion, die Jesus hatte. Wem ihr jetzt die Sünden erlasst, dem werden die Sünden erlassen. Jesus hat der Ehebrecher gesagt, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Oder, jetzt könnt ihr den Heiligen Geist geben, spenden. Und er sagt, nehmt hin den Heiligen Geist. Wem ihr jetzt die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Also das ist das Größte. Wer kann Sünden vergeben? Nur Gott. Aber jetzt bekommen die Jünger, Jesus ist weg, jetzt bekommen die Jünger, die Diener Gottes, den Auftrag, Sünden zu vergeben, zu bünden, zu lösen, zu befreien, zu heilen, was auch immer ist. Sie übernehmen jetzt die Priesterdienste Jesu. Diesen Dienst, was Jesus hier auf dieser Erde hatte, das haben jetzt seine Jünger. Den Dienst der Versöhnung, die Versöhnung mit Gott. Deshalb sagt Paulus, wir sind Botschafter an Christi Stadt und rufen euch und ermahnen euch, kommt und lasst euch mit Gott versöhnen. Jesus ist der hohe Priester geworden und wir sind die Unterpriester Gottes. Er ist der hohe Priester, wir sind die Unterpriester Gottes. Er ist aufgestiegen, seine Sendung ist jetzt beendet, seine Mission ist beendet. Jetzt fängt unsere Mission und unsere Sendung an, geht hin in alle Welt, in alle Himmelsrichtungen. Und jetzt hat Jesus ganz was anderes mit uns vor. Er sagt, jetzt seid ihr dran, jetzt seid ihr gefordert, jetzt seid ihr diejenigen, die etwas unternehmen müsst. Jetzt ist Jesus nicht mehr der Einzige. Jetzt sind sie alle Befreier. Jetzt sind sie alle Heiler. Und jetzt sind sie alles Diener Gottes, Gesandte Gottes, Botschafter Gottes. Jetzt sind sie alle. Er wirkt von der Ewigkeit jetzt. Er hilft uns, er unterstützt uns, er pusht uns, er steht hinter uns. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Aber jetzt müsst ihr gehen, musst du jetzt machen. Ich werde nie vergessen, ich habe so viel Angst vor einem Hund gehabt. Der Hund hat mich mal irgendwo am Bein gepackt und ich musste zur Schule und ich musste durch dieses Gehöft, dieses blöde Gehöft, da musste ich durch, es gab keinen Weg. Da war ein Sumpf, da war das Haff und ich konnte nirgends vor, ich musste direkt an diesem Gehöft vorbei und der Weg führte durch den Hund, den Bauernhof und ich musste vorbei. Da war ein Hund und das Schlimme war, der hat mich so geschnappt, dass ich Angst gehabt habe. Ich habe extra Schule gefehlt, ein paar Tage. Und da, bis die Lehrerin meine Mutter anfragte, wo ist dein Johannes? Ja, mein Johannes geht immer zur Schule, aber der kommt nie an. Das ist das Schlimme, der kommt nie in die Schule an. Und dann natürlich, Junge, komm mal hier beim Mittagessen. Wo bist du? Wo treibst du dich rum? Was machst du? Ich sagte, Mutti, ich habe Angst. Da ist ein Hund. Er hat gesagt, ich gehe mit dir mit. Und ich war so froh, dass meine Mutter gesagt hat, ich gehe mit dir mit. Aber weißt du, was sie macht? Am Zaun vom Bauernhof bleibt sie stehen. Er sagt, und jetzt gehst du allein. Und sie steht da und guckt zu und ich muss diesen Bauernhof passieren. Alleine, ich gucke mal, was meine Mutter macht. Meine Mutter macht gar nichts. Hände verschlossen und sagt, geh, geh. Und was bleibt mir übrig? Und jetzt kann ich nirgendwo mehr ausweichen. Es gibt kein Zurück. Da ist Sumpf und da ist das Wasser. Also, jetzt wo abhauen, ich gehe. Und dann kommt dieser Hund und ich wusste schon ganz genau, so ein Spitz, ich sehe heute noch weiß und so geringelten Schwanz hat er noch. Und springt mich an oder kommt, ich sage, geh, 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 geh. Und irgendwo, das springt mich so an und dann in meiner Not schreie ich, hau ab! Und du, der in der Luft dreht er sich um und weg ist er. So ist der Herr Jesus. Er steht am Zaun und sagt, geh, geh. Und wir machen Satan raus, Krankheit raus, Sünde raus. Und dann wird es so mächtig, dass es uns fast übermächtigt und wir uns zu Boden wirft. Dann plötzlich schreien wir, rufen wir und der Heiland sagt, gut gemacht, so wollte ich es. So habe ich es auch gemacht. Und so weiter. Wir sollen von Jesus lernen. Er sagt, lernet von mir. Er ist jetzt aufgestiegen zum Vater, hat jetzt größere Vollmachten, als er je hatte. ist herrlicher, als er je gewesen ist. Sein Dienst ist jetzt umfangreicher. In Israel, solange er dort unten pilgerte, in Palästina, da konnte er nur ein paar Leutchen dienen, ein paar tausend maximal, das war auch alles. Aber jetzt kann er der ganzen Welt, allen Menschen, allen Nationen, allen Völkern dienen. Sein Dienst ist jetzt so umfangreich. Also seine Vision ist jetzt viel, viel größer. Er ist aufgestiegen und wir sind jetzt seine Botschafter. Der von den Juden Geglaubte lebt und regiert. Halleluja. Jesus Christus lebt und Jesus Christus herrscht als der siegreiche Held, ist heimgekehrt, so wie der verlorene Sohn. Dieser mein Sohn, ich glaube, so sagt auch der Vater im Himmel, und dass diese Geschichte vom verlorenen Sohn so eine Einspielung auch auf Jesus selbst ist. Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er hat gekämpft. Und in Lukas sehen wir Jesus, was er alles so tat, was er so wirkte in den Evangelium, wie er säte, wie er vorbereitete. Jesus hat gar nicht so groß geerntet. Weißt du, Jesus hätte die 5000, wo die gespeist wurden oder das Brot gegessen haben, hätte gleich bekehren können, gleich taufen können. Nein, das hat er gar nicht gemacht. Er hat gesagt, warte mal, bis ich im Himmel bin, meine Jünger, meine Diener, die werden dann Massentaufen machen. Und wenn ich so ausrechne, die Leute, die bei der Brotvermehrung, der ersten Brotvermehrung waren und bei der zweiten Brotvermehrung waren, und wenn ich die zusammenzähle, das sind die Leute, die sich bei den Aposteln bekehrt haben später. Deshalb hat Jesus nie jemand groß bekehrt, niemand getauft und niemand groß irgendwie ins Reich Gottes gebracht. Das hat er alles den Jüngern überlassen. Ihr sollt es taufen. Ihr sollt sie zu Jüngern machen. Ihr sollt sie in das Reich Gottes einführen und einsetzen. Deshalb hat auch Jesus vom Himmel sogar den Saul von Tarsus auch nicht bekehrt. Der hat gesagt, geh in die Stadt, dort ist eine Gemeinde, das ist ein lieber Bruder Ananias dort, der wartet schon auf Arbeit, der ist arbeitslos, kriegt Hartz IV. Geh, und der wird dir sagen, was du tun musst. Der wird dich taufen und der wird das alles tun und der wird dir die Hände auflegen. Jesus hätte Saul von Tarsus auf der Straße bekehren können. Wäre kein Problem für ihn gewesen, aber er hat es nicht getan. Seine Diener sollen das machen. So, in der Apostelgeschichte sehen wir, wie die Jünger ernten, was Jesus gesät hatte. Die ernten. Wo sie nicht gearbeitet haben, da waren die Menschen schon vorbereitet, so durch die Gnade Jesus, als er auf dieser Erde wirkte und sie mussten dann nur noch ernten, sich die Ernte einbringen. Jesus entfaltet sich durch seine Jünger, jetzt dieser verherrlichte Jesus, von oben herab. Zwischen der Himmelfahrt und der Wiederkunft Jesu noch ganz kurz, ich muss noch ein paar Erklärungen machen. Du sollst begeistert sein, mein Jesus ist aufgefahren in den Himmel. Zwischen der Himmelfahrt und der Wiederkunft Jesu ist das Zeitalter der Gnade. Es ist die Endzeit. Ganz bewusst. Und das ist, die Endzeit hat nicht begonnen jetzt mit dem 9. oder 11. September 2001, sondern die Endzeit hat begonnen, als Jesus zum Vater hochging. Da hat die Endzeit begonnen. Deshalb steht auch Petrus, in den letzten Tagen wird geschehen das und das und das. So, zwischen der Himmelfahrt und der Wiederkunft Jesu ist das Zeitalter der Gnade. Durch das, was die Jünger erlebten, wie Jesus in den Himmel fuhr, das war eine Stärkung ihres Glaubens. Sie wussten, der kann schon viel. Der kann durch verschlossene Türen gehen, unser Herr Jesus, kann in einer Versammlung, wo wir gar nicht mal rechnen, mittendrin erscheinen und sagen, Bruder Thomas, leg deinen Finger rein. Aber jetzt haben sie alle gesehen, wer vor ihren Augen weggenommen wurde. Und das Schöne dabei ist, die sind nicht im Fluch, im Ärger, in Traurigkeit weggegangen. Er segnete, er hob ihre Hände, wenn du das so liest, und segnete sie. Sie sind im Segen weggegangen. Das war das Letzte, was sie von Jesus wussten. Seid gesegnet. Er hat den Segen über sie gesprochen. Himmelfahrt ist die Thronbesteigung Jesu, der Abschluss seiner Sendung, seiner ganzen irdischen Tätigkeiten, ist der Abschluss. Er hat bei der Taufe sich erniedrigt, ist Mensch geworden. Die Taufe war die Erniedrigung Jesu und wo er die menschliche Natur annahm, Sünde annahm. Johannes der Täufer machte ihn zum Sünder, nur er konnte ihn zum Sünder machen. Er war der Sohn eines Priesters, eines hohen Priesters, Sohn des Zacharias, und er legte als Nachfolger von seinem Vater Zacharias, er legte die Sünden des ganzen Volkes bei der Taufe auf Jesus. Und er wurde zur Sünde gemacht und das ging wie ein roter Faden, dann hat mitgelitten mit den Menschen, er sah das ganze Übel, das ganze Böse, er sah, wie die Menschen vom Satan überwältigt waren. Das war seine Erniedrigung. Und die Himmelfahrt beweist seine Göttlichkeit. Er hat alles abgelegt, jetzt ist er heimgegangen zu seinem Vater. Bei der Taufe stieg er hinab, bei der Himmelfahrt stieg er hinauf zum Vater. Bei der Taufe nahm er die menschliche Natur an und bei der Himmelfahrt nahm er die göttliche Natur wieder an. Das ist ein bisschen kompliziert, aber man muss das einfach sagen und gesagt haben. In Apostelgeschichte 2, Vers 36 Da predigt Petrus und ruft in die Menschenmenge hinein. Und du musst vorstellen, das war ein Jude, der das gesagt hat. Es war kein Heide. Wenn Paulus es gesagt hätte, hätte ich vielleicht angezweifelt. Und so war da aber Petrus ein echter, waschechter, 150-prozentiger Jude. Ich habe noch nie etwas Gemeines berührt und dergleichen. Wir kennen ja seine Geschichte. Und er sagt hier, Gott hat diesen Jesus, den ihr ans Kreuz gebracht habt, zum Herrn und Messias gemacht. Gott hat diesen Jesus, den ihr Juden ans Kreuz gebracht habt, zum Herrn, zu Christus, den Gesalbten und den Messias gemacht. Gott hat ihn gemacht. Kein Mensch. Die hohen Priester hätten das nicht gemacht. Der Papst hätte es auch nicht gemacht. Die religiösen Führer hätten es auch nicht gemacht. Aber Gott hat das gemacht. Halleluja. Gott hat ihn zum Herrn und zum König gemacht und zum Messias gemacht. Er ist der wahre Messias. Himmelfahrt ist also genauso ein großes göttliches Wunder, wie die Auferstehung der Toten bei Jesus damals gewesen ist. Jesus ist von den Toten zurückgekommen und jetzt kommt er zum Vater zurück. Vater, ich komme zurück. Und dann, dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Das war also Himmelfahrt irgendwo versteckt und verbaut. Jesus ging nicht irgendwo ins Blaue, sondern er ging nach Hause zu seinem Vater, zu seiner Bestimmung. Und deshalb, wir glauben auch nicht irgendetwas. Wir glauben etwas ganz Konkretes. Wir glauben auch nicht ins Blaue. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, wo mein Jesus ist. Mein Jesus ist nicht hier in dieser Gemeinde. Mein Jesus ist auch nicht in irgendeiner Kirche, in einem Dom, einer Kathedrale, einer Basilika, einer Organisation. Mein Jesus ist oben, beim Vater angekommen. Und Gott hat ihn zum Herrn gemacht. Mit der Auferstehung wird dem Tod die Macht genommen. Mit der Himmelfahrt wird uns ein neues Leben gegeben. Ein Stück wird uns wiedergegeben. Damals wurde es Jesus wiedergegeben. Das ist die Wiederherstellung der ganzen Geschichte. Himmelfahrt gehört zur Wiederherstellung. So, Jesu irdisches Leben endet mit der Himmelfahrt. Er kam von oben her, wir singen da vom Himmel hoch, da komme ich her, und zum Himmel hoch, da gehe ich wieder hin. Das ist also dieser Kreislauf, dieser Kreis, der sich da schließt. In Hebräer Kapitel 1, wir werden im Hebräerbrief ein bisschen bleiben, damit wir verstehen, was Himmelfahrt ist. Da heißt es, nachdem Gott vor Zeiten vielfach auf vielerlei Weise zu den Vätern, damals zu den Juden, durch die Propheten geredet hat, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, Hebräer 1, Vers 1 bis 4, zum Erben eingesetzt über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Du siehst also schon lang vorher alles vorgespielt, vorgeschattet, vorbereitet. Und dann heißt es, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt. Jesus hat sich gesetzt, das ist Himmelfahrt. Ja, ist einfach hingegangen und hat sich gesetzt zur Rechten Gottes. Jetzt sitzt er da, jetzt ist er dort und jetzt bleibt ihn dort. Und von dort aus kann ihn niemand mehr vertreiben. Kein Lenin, kein Marx, kein Stalin, kein irgendein Tyrann, ein Diktator kann Jesus mehr von dem Platz vertreiben, wo er sich hingesetzt hat. Und hat sich gesetzt. So ist Recht in der Majestät in der Höhe. Er hat sich gesetzt. Es ist wichtig. Nicht, dass der Vater ihn gesetzt hat. Gewiss, wir lesen der Vater, Gott und Vater und Heiliger Geist, die sind alles eins, oder Jesus und so weiter. Aber hier ist eine ganz bewusste Handlung. Eine ganz bewusste Handlung. Derselbe Geist, der Jesus aus dem Grab herausholte, derselbe Geist macht auch unsere Leiber lebendig. Der Geist Christi. Er hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel. Und wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Also du kannst Raphael und Michael und Gabriel nennen und alle diese Engel aufzählen. Selbst alle Namen dieser Welt verblassen in diesem Namen Jesus. Und ich sage euch auch nachher, warum. Der Name Jesus ist über alle Namen, seitdem er sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät Gottes. Er hat sich neben Gott gesetzt. Manche Religionen sagen, und gerade auch im Judentum, er hat sich selbst zu Gott gemacht. Er hat sich gesetzt. Stirb du am Kreuz, steh du von den Toten auf. Fahr du in den Himmel, dann kannst du dich auch dorthin setzen. Wenn du das schaffst. Also, er hat sich gesetzt. Und der Vater hat ihn zum Erben gemacht. Und das alles war schon vorbereitet, vorgeschattet, vorgespielt. Die ganzen Weissagungen des Alten Testaments spielen auf diese eine und dieselbe Person, Jesus Christus. Jesus ist der von Gott selbst eingesetzte Erbe. Und ich kann bestimmen, wer was erbt oder was nicht erbt. Es gibt zwar Pflichtteile für die anderen, aber was ich erbe oder wer was erbt, und zwar, das wird vom Vater bestimmt. Und der Sohn erbt von Gott. Erbt von Gott die Segnungen, die Verheißungen. Jesus erbt alle Verheißungen. Leute, haltet das fest, er erbt alle Verheißungen. Alle Verheißungen, die Abraham gegeben worden sind, die Jakob gegeben worden sind, die Isaak gegeben worden sind, die Israel gegeben worden sind, die die Menschheit gegeben worden sind. Alle Verheißungen erbt er, weil er den ganzen Fluch auch auf sich genommen hat. Alles hat auf den Sohn gewartet, auf die Rückkehr des Sohnes. Ihn zu Recht in der Majestät hat er sich gesetzt. Mit der Himmelfahrt tritt Jesus sein Erbe an. Und ich sage dir jetzt noch ein Geheimnis. Er braucht nichts. Er hat ja alles. Der ist schon Multimillionär. Und super, 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 super reich. Er braucht nichts. Und weißt du, was jetzt Jesus mit diesem Erbe macht? Später noch darüber. Er sagt, meine Kinder, meine Nachfolger, meine Jünger, wir sind Miterben Jesu Christi. Er hat das Erbe angetreten, aber er sagt, danke, das mache ich gleich weiter. Das vererbe ich gleich weiter. Du und ich, wir sind Erben Christi. Verstehst du das Geheimnis? Jetzt triumphiert Jesus über die Gewalt des Bösen. Er ist Herr, haben wir ja gesungen. Er hat das Sagen. Er ist die letzte Instanz im gesamten Universum. Er ist konkurrenzlos. Wer kann sich mit Jesus vergleichen? Ich könnte jetzt philosophieren und ausbauen, aber die Zeit habe ich nicht dazu, will ich auch gar nicht. Aber er ist konkurrenzlos. Du kannst keinen religiösen Stifter oder Religionsstifter nehmen und sagen, guck mal, das ist vergleichbar mit Jesus. Jesus ist einmalig in allem. Hat die Schlacht gewonnen, hat sich zu Recht in der Majestät Gottes gesetzt und der Vater hat ihn angenommen. Er steht da. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Und er sagte, wenn ich beim Vater ankomme, wenn ich einmal oben bin, wenn ich einmal am Ziel bin, wenn ich einmal das erreiche, dann werde ich den Vater um den Tröster bitten. Und Geschwister, für mich ist es so wichtig, nur er kann den Tröster bitten, den Vater sende. Der Vater sitzt so auf den Heiligen Geist. Der lässt einfach den Heiligen Geist nicht, wenn du und wenn ich ihn bitte, kriegst du vielleicht ein paar Krümeln vom Heiligen Geist. Und das war im Alten Testament. Nur ein paar Könige, ein paar Priester, ein paar besondere Leute haben den Heiligen Geist bekommen. Aber Jesus sagt, ich werde den Vater bitten und er wird euch den Tröster senden. Und weißt du, was der Herr Jesus sagte, als er zum Vater ankam? Vater, jetzt hast du mich. Schick doch den Heiligen Geist zu denen da unten. Die brauchen Hilfe. Die kommen sowieso nicht mehr durch allein. Steh ihnen bei. Schick ihn. Und Heiliger Geist, bist du bereit zu gehen? Jawohl. Und Jesus sagt vom Heiligen Geist, er wird mich verherrlichen. Und er wird von meinem nehmen und euch geben. Verstehst du das alles, was da passiert ist? In der Gottheit? Und er wird von meinem nehmen, er wird mich verherrlichen, er wird von mir reden. Und das, was ihr euch nicht gesagt habt, das wird euch alles erinnern. Der weiß sowieso alles. Der Heilige Geist, dieser Tröster, dieser Beistand, der Stellvertreter Gottes, ist der Heilige Geist, nicht der Papst. Der Heilige Geist ist der Stellvertreter Gottes auf Erden. Unser Heil funktioniert nur über den Heiligen Geist. Ich werde den Tröster bitten. Nur wenn der Heilige Geist da ist, ist unser Glaube glaubhaft. Wirkungsvoll und echt. Und auch die Zeugnisse der Bibel verstehen wir ganz anders. Wäre das nicht passiert, wäre Jesus im Himmel nicht angekommen, wäre der Heilige Geist mit Sicherheit nicht gekommen. Gäbe es mit Sicherheit nicht die Gemeinde. Wären wir mit Sicherheit untröstlich, würden weiter plärren, würden weiter uns aus Angst vor den Juden verkriechen und verstecken und wären wahrscheinlich die Nächsten, die gekreuzigt worden wären. Hätten wir weiter Opfer gebracht, hätten wir die Versöhnung, die Vergebung nicht begriffen, müssten alle Jahre wieder und müssten da jedes Jahr zur Beichte gehen und dies und jenes tun, hätten wir weiter keinen Frieden, hätten weiter keine Geistesgaben, hätten weiter keine Vollmacht. Wenn das nicht passiert wäre, wenn der Heilige Geist nicht angekommen wäre, wenn es Pfingsten nicht gegeben hätte, wenn wir drüben keine Vertretung im Himmel gehabt hätten, wären wir die Ärmsten oder den Ärmsten. So wie Paulus sagt, wäre Christus nicht auferstanden, wäre unsere Predigt vergeblich. Wäre Jesus nicht in den Himmel angekommen, gäbe es keine Himmelfahrt, wären wir nichts, ein bisschen Schwamm und ein bisschen so Matsch und ein bisschen, wir hätten kein Rückgrat, wir hätten keine Substanz, wir hätten keine Überlebenschance, wir hätten keine Existenzberechtigung, wenn Jesus dort nicht angekommen wäre. Aber er hat das Werk vollendet und der Heilige Geist vollendet Gottes Werk in uns. Er macht weiter, da wo der Jesus aufgehört hat, ist beim Vater angekommen. Er ist der Herr jetzt, der oberen Welt, der mittleren Welt und der unteren Welt. Verstehst du dieses Weltbild? Alle Dämonen sind Jesus untertan. Die Dämonen kriechen alle jetzt vor Jesus. Und alle Menschen, alle Knie werden sich beugen müssen. Und die Sturen und die jetzt sich nicht beugen wollen und die Jesus verachten und ablehnen, ganz besonders die Juden. Und ich sage das jetzt ganz bewusst, die Juden. Denn Herr Jesus ist zu den Juden gekommen. Der Herr Jesus ist nicht für die Heiden und die Nationen gekommen. Er kam um zu seinem Volk Israel und er kam nur um Israel zu erlösen und so weiter. Und sie haben ihn abgelehnt. Und er wird noch einmal kommen und er wird noch einmal seine Hände zeigen auf dem Ölberg. Wir haben diese Geschichte. Und für wen? Nicht für uns. Für die, die ihn abgelehnt haben. Die seinen Namen auslöschen wollten. Und die Juden haben im Talmud fertiggebracht, dass der Name Jesu ausgelöscht wird, der Verfluchte, der Ketzer und alle möglichen anderen Spitznamen für Jesus entdeckt haben, aber nicht den echten Namen Jesus. So, und die werden sehen, in wen sie gestochen haben. Ich möchte nicht Jude sein in den letzten Tagen. Ich werde schreien, und das ist, die ganzen Weissagungen Matthäus 24 ist, sie werden schreien, Berge und Hügel fallt über uns, wenn es plötzlich die Wahrheit rauskommt. Wenn plötzlich alles offenbar wird, Leute, stell mal vor, du stehst vor dem, den du gepeinigt und geschlagen und angespuckt hast und verachtet hast und verhöhnt hast, der steht plötzlich vor dir lebendig, der lebt und hast ihn für tot erklärt, ignoriert und abgelehnt, der steht plötzlich da, wie er lebt und leibt. Praktisch, das wird das große Zeugnis sein. Und ich möchte in den Tagen kein Jude sein. Die werden vergehen vor Schmach und Schande. Berge und Hügel fallt über uns und bedeckt uns vor dem, der dort auf dem Thron sitzt und dieser Menschensohn. So, Bürger Israels. Und was passiert hier mit Jesus? Und da lese ich weiter, Lukas 24. Und er führte sie hinaus. 24, Vers 50 und 53 bis 53. Er führte sie hinaus bis nach Bethanien, einen Sabbatweg, und hob die Hände auf und segnete sie, die Jünger also, nicht die anderen. Es ist erstaunlich, nach der Auferstehung offenbart sich Jesus nicht den Pilatus und nicht den hohen Priestern und nicht den Pharisäern und nicht den Schriftgelehrten. Er offenbart sich ausschließlich seinen Jüngern. Und da heißt es, und als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Eine ganz gewaltige Bibelstelle. Lass sie zergehen mal. Was ist wirklich passiert? Diese kleine Gemeinde, eine Handvoll Leute, so Dutzend würde ich sagen vielleicht. Diese kleine Gemeinde, der erhöhte Herr segnet sie. Und sie gehen nach Hause als Gesegnete Gottes. Sie preisen Gott. Sie beten Gott an. Sie wissen jetzt, diesen Jesus kann niemand mehr kreuzigen. Diesen Jesus kann jetzt niemand mehr ausradieren, auslöschen. Diesen Jesus kann niemand mehr verachten. Diesen Jesus kann niemand mehr degradieren. Diesen Jesus, den jetzt der Vater verherrlicht hat, den er ja zu sich genommen hat, den kommt niemand mehr bei. Weder mit Revolver, noch mit Kanone, noch mit Atombombe, noch mit Sputniks, noch sonst was. Weißt du, deshalb der arme Gagarin. Verstehst, wir haben Gott nicht gesehen draußen. Du brauchst andere Augen, um Gott zu sehen. Mit Fleisch und Blut vernehmen nichts vom Reich Gottes, sondern Geist ist das, was nötig ist. Aber jetzt ist sein Name über alle Namen und das passt unseren jüdischen Freunden nicht, bis heute nicht. Die dürfen kein Fenster mit Kreuz machen in Israel, die dürfen, weißt du, es hat mich so gestört, wir sind auf der Via Dolorosa, wo die Leidenstraße Jesu, und da trägt ein Katholik, wahrscheinlich war es ein Katholik, trägt sein Kreuz und da spuckt der Jude dreimal aus ihm vor die Füße. Verstehst du, man sollte wenigstens andere tolerieren, das was man will, dass man sie toleriert, sie sollten wenigstens ihre Leute oder Ausländer tolerieren, Fremdlinge tolerieren. Nein, spuckt man dreimal dem vor die Füße. Alle Leute haben sich entsetzt. Aber das ist so ein Rabbiner mit so Schillerlocken da, spuckt dreimal vor die Füße dem, verachtet ihn, den Gekreuzigten, der einfach das Kreuz trägt und betet vor der Station, da wo Jesus das und das erlebte. Egal. Die Juden reizt es zu Weißglut. Jesus lebt. Du siehst ja die Jünger damals nach der Heilung des Lahmen. Ihr könnt alles machen. Ihr könnt von Moses reden, vom Gesetz reden, könnt von der Tora reden, könnt von Talmud reden, weiß der Kuckuck noch von was reden, aber ja nicht von Jesus. Was machen die? Halleluja, voller Heiligen Geist. Und Jesus lebt. Halleluja. Mann. Könnt ihr uns keine Ruhe gönnen mit diesem Jesus? Jetzt. So, und sie kamen zurück hier, heißt es, mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Jetzt erst. Geschwister, jetzt erst kommt Gott zu seinem Ruhm. Jetzt erst ist der Tempel eingeweiht. Jetzt ist er die Herrlichkeit Gottes im Tempel. Jetzt kommt Gott zu dem, was er schon wollte. Das, mein Haus soll ein Bethaus sein. Sie priesen Gott. Sie priesen Gott. Sie kehrten zurück als Gäste und Fremdlinge, aber als Hausgenossen, Bürger Gottes, Bürger des Himmels, als Botschafter Gottes. Sie priesen in den Tempel. Du musst vorstellen, jetzt ist der Tempel erst gewürdigt. Zuerst hat Jesus den Tempel gereinigt und jetzt durch diese Spätheimkehrer vom Ölberg. Jetzt loben sie Gott. Halleluja. Sie priesen Gott. Sie rühmten den Herrn. Jetzt kann niemand mehr den Namen Jesus auslöschen. Jetzt kann Jesus niemand mehr beleidigen. Als Zeugen Gottes waren sie alle Wege im Tempel und lobten und priesen Gott, lese ich hier. Alle Tage, jetzt ist wirklicher Lob im Tempel. Jetzt der Gesang, der Gott gefällt. Vorher war es nur Geplärr und so weiter. Und Gott sagt, zerreißt nicht eure Kleider, sondern zerreißt eure Herzen und nicht euren Vorhang und sonst noch was. Jetzt war wirklicher Gottesdienst im Tempel. Jetzt wird richtig gepredigt und richtig gelehrt im Tempel. Jetzt kommt Gott zu seinem Recht im Tempel und so weiter. Sie waren alle Tage im Tempel und so weiter und beteten Gott an, bis man sie rausgeschmissen hat. Bis man ihnen bedroht und ihnen verwehrt hatte und den Zutritt verwehrte, bis man sie verhaftete, bis man sie köpfen wollte, lynchen wollte. Denk an Paulus. Paulus war der Letzte, der den Tempel noch mit Jesus zurückversucht hat. Der bringt doch den Juden ein Geschenk, steckt hinten noch was rein, die sollen noch gesegnet werden soll und so weiter. Und hat überall gesammelt, eine große Spende für Israel. Er dachte, man muss es wieder gut machen. Und was kommt? Macht sogar selbst ein Gelübde, schert sich die Glatze und kommt in den Tempel und betet und plötzlich sagt, du, das ist doch der, der in Ephesus und überall auf der Welt die Juden abspenstig macht von Moses. Und sofort ein Tamtam, Hilfe, der Ketzer ist da. Und du siehst, das war das letzte Heilsangebot Gottes an Israel. Das war 64, 65 nach Christus, bevor Jerusalem 70 nach Christus fiel. Das war das letzte Heilsangebot Jesu, Gottes, durch Paulus damals, durch einen Pharisäer unter den Pharisäern, der einstmal selbst tief in der Dunkelheit saß und hockte, noch Licht zu bringen. Weißt du, Gott, bevor Gerichte kommen, die kommen nicht von ungefähr. Gott gibt immer wieder Heilsangebote. Und bevor Jerusalem 70 bei den Römern, 70 nach Christus fiel, hat Gott noch ein Heilsangebot gebracht. Und er bringt auch in den Tempel und er will nichts, nichts anderes. Er will nur beten und Gott ein Dankeschön sagen, dass das Heil aus den Juden kommt. Ich sag euch nachher, warum und was das alles so auf sich hat. Jetzt erst wird der Glaube hier. Sie lobten Gott alle Wege im Tempel und priesen ihn. Jetzt erst kann Gott etwas tun. Vorher bettelte der Mann an der schönen Türe des Tempels. Innen drin passierte überhaupt nichts. Nur draußen konnte Gott was wirken. Und deshalb draußen vor dem Lager. Aber jetzt sind sie innen drin, gesegnet vom Herrn. Segnen verlässt Jesus diese Erde. Die Himmelfahrt Jesu ist nichts anderes als seine Segnung. Seitdem Jesus die Jünger gesegnet hat, ist unser Leben nicht mehr auswegslos. Halleluja. Wir sind die Gesegneten des Herrn. Hat kein Fluch mehr über unserem Leben ein Recht. Denn Fluch ist aufgehoben worden durch den Segen. Der Segen ist stärker als der größte Fluch. Und gegen den Segen Gottes, gegen den Segen Jesu ist kein Kraut gewachsen mehr. Halleluja. Wenn du gesegnet bist, bist gesegnet und bleibst gesegnet. Und der Segen Gottes, er segnete sie und sagt, geht nach Jerusalem. Oh Herr, ich wäre lieber nach Galiläa gegangen. Aber gerade in Jerusalem, da wo du die größte Schlappe deines Lebens erlebst hast, da geh zurück und sei mein Zeuge. Red von mir und du siehst, was sie getan haben. Sie haben alles erfüllt. Den ganzen Tempel, ganz Jerusalem. Ihr macht doch alle Leute verrückt. Keiner kommt mehr zu uns, wenn ihr immer davon Jesus redet. Keiner glaubt mehr an uns. Keiner glaubt mehr an Moses. Was soll's auch? Warum auch? Wenn ihr da immer von Jesus redet. Jesus verlässt diese Erde als Sieger, als glorreicher Sieger, das ist Himmelfahrt. Nicht als Gescheiterter, nicht als Enttäuschter, nicht als Frustrierter, als Sieger geht er. Halleluja, ihm hat nur noch der weiße Schimmel gefehlt. Aber eine Wolke nahm ihn weg. Wir sehen, mit dem weißen Schimmel kommt er, der siegreiche Herr, der glorreiche Herr. Er verlässt die Welt als Gewinner, als Überwinder, als Vollender. Geht. Der Friede Gottes sei mit euch und betritt die unsichtbare Welt nicht als Toter. Weißt du, Jesus geht in den Himmel nicht als Toter. Wir gehen in den Himmel als Tote. Wenn wir sterben, ist es beim Herrn. Nein, Jesus ist als Lebendiger beim Herrn gegangen. So wie er hier lebte und leibte, er starb leibhaftig, auferstand leibhaftig und ist leibhaftig in den Himmel gefahren. Und die Jünger priesen und sagten Halleluja. Und jetzt gehen sie als Gesegnete durch die Welt. Du und ich, wenn du an Jesus glaubst, gehst als Gesegneter durch dieses Leben. Seid gesegnet. Und die Wolke nahm ihn weg. Das Letzte, was wir von Jesus wissen, nicht Flüche. Egal welche Verwünschungen. Niemand kann dich mehr verwünschen. Niemand kann dir Bein legen und dir einen Knüppel vor die Füße werfen. Du bist durch Jesus damals vom Ölberg aus gesegnet worden. Jeder Glaubende ist ein Gesegneter Gottes. Jetzt leben wir im Vorteil und nicht mehr im Nachteil. Fluch wäre Nachteil. Jetzt leben wir im Positiven, im Plus, als Gesegneter Gottes. Jetzt gibt es für uns keinen Platz mehr für Pessimismus. Wir sind jetzt Optimisten. Optimisten, euch gehört das Leben. Nehmt ein das Land, das gute Land, das ich euch gebe. Himmelfahrt führt die Gläubigen damals zur Anbetung und zum Lob Gottes. Oh, Glory, Glory, unser Herr, mein Meister, mein Gott, mein König. Er ist jetzt eingetreten, die Herrlichkeit, er sitzt am Thron Gottes. Und dann Stephanus, und du siehst, was, als er gesteinigt wird, leidend, da fliegt ein Brocken nach dem anderen. Und so weiter, hat Moses gelästert und unser Tempel verunreinigt und was weiß ich, oder schlechten Ruf gebracht. Und was sieht Stephanus? Jesus stehen zu Rechten der Majestät Gottes. Wenn du das siehst, vergiss alles. Vergiss die ganzen Plagen, vergiss die ganzen Schläge, vergiss den ganzen Spott, vergiss die ganzen Krankheit, vergiss das ganze Leid. Jesus zu Rechten der Majestät Gottes, der schaut dir zu. Und weißt du, wenn du siehst, ich werde von oben her beobachtet, ich werde von oben her geleitet, von oben her und so weiter, vom Segen her geleitet und geführt. Die Himmelfahrt ist ein Triumphstag für Jesus gewesen und für alle Gläubigen. Denn wir sind mit Christus versetzt an himmlischen Örter. Er ist das Haupt. Und weißt du, so wo mein Kopf ist, das sind auch meine Füße und meine Glieder. Ich habe in Süddeutschland einen lieben Bruder gehabt. Wenn ich, der kam so ab und zu mal in unseren Gottesdienst. Aber weißt du, was der so einen frommen Spruch gehabt? Bruder, mal tut es, ich war im Geist in deine Versammlung. Es ist einmal gewesen, zweimal gewesen. Und irgendwo, ich treffe ihn ein paar Mal so kurz hintereinander und er sagt, ich bin im Geist immer bei euch. Und mir reißt irgendwo der Faden. Und dann sage ich, lieber Bruder, schön, dass du im Geist bei uns bist. Aber wenn du das nächste Mal im Geist bei uns bist, sag deinem Geist schönen Gruß, der soll auch deinen Körper mitbringen. Denn ich kann mit Geistern nichts anfangen. Ich habe keine Geisterstunde. Unsere Gemeinde ist keine Geisterstunde. Im Geist bin ich bei euch. Bring deine Hände und Füße mit. So. Da, wo das Haupt ist, sind auch die Glieder. Also ich kann mir schlecht vorstellen, dass das Haupt hier ist und meine Füße zu Hause irgendwo liegen. Ich habe einen Chef mal zeitlang gehabt, weißt du, und ich musste immer rein und musste zuerst Ordnung machen und aufräumen und so weiter. Und einen Chef gehabt. Und ich wusste nicht, und er hat gesagt, man darf nicht in dieses Zimmer rein, wo er drin sitzt. Der kam meistens schon um 7 Uhr, war schon in aller Herrgottsfrühe da, aber das Geschäft hat erst um 9 Uhr oder 10 Uhr aufgemacht und so weiter. Und durfte niemand, bis 9 Uhr durfte niemand das Zimmer betreten. Naja, und eines Tages musste ich in das Zimmer rein. Und ich musste, da war eine dringende Sache, ich musste sagen, Chef, da ist was. Und was passiert? Sein Bein hängt an der Wand. Der hat ein amputiertes Bein gehabt. Und was in der Zeit da, wo er das hat er alles noch schön gerichtet und so weiter. Und sein Bein hing da. Verstehst? War nicht, ich habe den Chef noch nie gekannt als Einbeiniger. Der hat im Krieg wahrscheinlich einen Fuß verloren, hat er gesagt, entschuldigt oder es tut mir leid, so möchte ich nicht, dass die Leute mich sehen und so weiter. Ein anderer, wir haben einen lieben Bruder, Bruder Popov, der war mal hier ganz am Anfang, als wir in der Friedrichstraße noch waren. Und ich musste ihn rufen zum Mittagessen, der hat irgendwie verschlafen das Mittagessen als Prediger. Und ich komme an die Tür und klopfe an der Tür, macht niemand auf, habe ich gedacht, der Mann ist gestorben, weil er schon älter war. Und mach die Tür auf. Sag, Bruder, mach du das, Hilfe! Sag, was ist da los? Ich habe meine Perücke noch nicht auf. Meine Perücke. Weißt du, es ist wichtig. Sogar siehst du so belangloses Zeug wie Perücke, wie die Haare. Und unsere Haare sind auf unserem Haupt gezählt. Er ist das Haupt. Und wir sollen dort sein, wo unser Haupt ist. Als Glieder am Leib Jesu Christi. Wir sind Glieder am Leib Jesu Christi. Die Gläubigen der Gemeinde sind Glieder am Leib Jesu Christi. Die sind nicht irgendjemand. Wenn du Jesus Christus mit Seele, Geist und Leib angehörst, bist du nicht irgendwie Hans Wurst oder irgendjemand und Fußabstreifer. Nein, du bist ein Glied am Leib Jesu Christi. Du hast eine ganz hohe Berufung und werde dessen bewusst, was du bist. Und Jesus sagt, wo ich bin, soll auch mein Diener sein. Das ist Himmelfahrt. Wo ich bin, soll auch mein Diener sein. Gib dich nicht mit weniger zufrieden. Und es gibt nichts Schrecklicheres als eine abgerissene Hand. Da war ein einziges Mal in meinem Leben sowas gesehen. Dann kam das Rote Kreuz und so weiter, ein Hubschrauber, ein Unfall, ein Motorradunfall. Und da wird diese Hand in der Plastiktüte, ob da man noch das amputieren kann. Nichts ist schrecklicher als Glieder getrennt vom Leib, vom menschlichen Körper. Und noch viel schlimmer ist es, wenn man getrennt sind vom Leib Jesu Christi. Furchtbar, grausig. Kinder Gottes, die vom Leib Jesu Christi getrennt sind, sind ein abstoßendes Beispiel für die Welt. Nein, so möchte ich nicht, wie die sind. Deshalb, wir müssen mit Christus eng verbunden sein. Und wo er ist, sollen wir auch sein. So, Himmelfahrt. Lob und Dank. Du kleine Herde, es ist des Vaters wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Er ist aufgenommen in die Herrlichkeit, Jesus Christus. Er ist aufgenommen in die Herrlichkeit. Euch will ich das Reich geben. 1. Timotheus 3, Vers 16. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Er, der offenbart geworden ist im Fleisch, ist gerechtfertigt worden im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Jesus ist aufgenommen in die Herrlichkeit. Das ist die Rede von Jesus. Verschwende also deine Zeit nicht mit irgendetwas anderem, nichtigen Sachen. Beschäftige dich nicht mit irgendwelchen Dingen, Völker, Nationen. Deutschland braucht Erweckung. Nein. Deutschland braucht gar nichts, Deutschland braucht Jesus, weiter nichts. Israel, Amerika, jetzt China, Tibet. So viele Leute verschwenden ihre ganze Energie mit Tibet. Anstatt sich auf die Spiele sich zu konzentrieren oder sonst noch was. Und du siehst, der Teufel versucht so auf Nationalismus. Und immer wenn Nationalismus herrscht, gibt es keine Erweckung. Egal wo, in Amerika, in Deutschland, im Dritten Reich, dieses geistliche Leben war gleich null. So, Nationalismus Israel, Nationalismus, das geistliche Leben ist tot. So, kannst alles vergessen. Es geht um Jesus. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Er wurde aufgenommen in die Herrlichkeit. Gott hat uns hier von allen Nationen gepredigt, unter allen Nationen gesehen von Engeln, gerechtfertigt im Geist, offenbart im Fleisch. Das ist volles Evangelium, zeitreich nicht, das hier zu predigen. Er ist aufgenommen in die Herrlichkeit. Und dort suchst du Jesus und dort findest du auch Jesus. Wenn du Jesus in Israel suchst, wirst du ihn nicht finden. Wenn du Jesus in der Wüste suchst, wirst du ihn nicht finden. Wenn du Jesus in der Kirche suchst, und selbst wenn du zum Papst gehst und sagst, ich Papst, kannst du mir Jesus zeigen, du wirst Jesus nicht finden. Du wirst Jesus nirgendwo finden, außer in der Herrlichkeit. Und da musst du eintreten zuerst mal in diese Herrlichkeit. Da musst du diese Herrlichkeit zuerst mal betreten. Du musst zuerst mal Luft machen. Da musst du alles andere vergessen, die Welt hinter dir lassen. Er wurde aufgenommen in der Wolke. Wolke war diese Herrlichkeit. Das ist ein Bild für die Gegenwart Gottes damals in der Wüste. Diese Wolke, die Israel Tag und Nacht begleitete. Apostelgeschichte 1, Vers 9. Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie es sahen. Und eine Wolke nahm ihn vor ihren Augen weg. Wie weit ist der Himmel? Wie weit ist der Himmel? Verstehst, eine Wolke nahm ihn plötzlich weg. Ein Nebel hüllt ihn ein. Plötzlich verwandelte er sich, war nicht mehr da. Der Himmel ist näher als die Luft, die du atmest. Halleluja. Der Himmel ist nicht einmal einen Hundertstel Millimeter entfernt oder Tausendstel Millimeter. Der Himmel, eine Wolke nahm ihn weg. Plötzlich, da war er noch da, vor ein paar Minuten war er noch da. Wo ist er geblieben? Die meisten Leute gucken in den Himmel, sind Himmelgucker. Warten Zeichen vom Himmel. Jetzt gibt es dumme Leute, weißt du, und das sind dumme Leute. Jetzt verbreiten sie, gibt es Bücher sogar auch in Deutsch, da wäre ein Baby geboren und das Baby wäre mit gefalteten Händen zur Welt gekommen. Wer es glaubt, wird selig. Aber es ist okay, kann sein vielleicht. Und in dieser Hand wäre eine Schrift gewesen, das wäre in der Hand geschrieben, Jesus, komm bald. Kannst nicht glauben. Weißt du, solchen Humbug, aber die haben noch nicht gezeigt, wo das Baby geboren ist. Das Baby wäre gleich gestorben. Also wer weiß, der Teufel wird wahrscheinlich in der Hand vielleicht reingemalt haben. Jesus kommt bald wieder. Ich glaube nicht an so einen Spuk. Weißt du, wir sollen aufhören, irgendwelche Himmelsgucker nachzulaufen oder Himmelsgucker zu achten und so weiter auf irgendwelche Zeichen. Wir haben hier als Christen, wir waren damals noch gute Baptisten, und keine Pfingster und keine so Schwärme. Mein Vater war sehr realistisch und wir kriegen so ein Traktat. in da wäre eine Schrift am Himmel gewesen: Jesus, komm bald wieder. Ich sage, Mensch, das muss man jetzt wissen. Wenn das wirklich wahr ist, muss man sich bereit machen. Wenn so eine Schrift am Himmel erscheint: Jesus, komm bald wieder, also das ist schon bitter ernst. Und dann hat mein Vater hingeschrieben an diesen Herausgeber vom Traktat: Ja, wir haben von Argentinien gehört. Und in Argentinien wäre sowas erschienen am Himmel. Mein Vater schrieb an die Pfingstler, die dachten also, die Pfingstler, wenn die jemand verrückt ist und jemand Spukgeister und Gespenster sieht und alles mögliche sieht und vielleicht auch den Herrn sieht und hört und so weiter, das werden die Pfingstler sein. Wir haben an die Pfingstbewegung nach Argentinien geschrieben, das weiß ich noch wie heute, und die schrieben, ja, wir haben so etwas gehört, in Sibirien wird passiert, in Sibirien wird sowas erschienen. Verstehst du das so von Hinz und Kunz und Müller? Und letztendlich hat keiner was gesehen und keiner was gehört, nur die Leute in Panik versetzt. Jetzt ist, heute Morgen habe ich eine Pressenachricht bekommen, jetzt ist ein amerikanischer Pastor, der hat an die NASA geschrieben, die sollen alle Instrumente scharf machen, ob sie nicht schon Signale hören, Jesus komm bald wieder. Das müsste ja im Universum irgendwo Signale geben, also der Herr naht sich der Erde, der ist schon im Anflug und dergleichen. Eine Wolke nahm ihn weg. Und Jesus und der Engel kam und sagte: Dieser Jesus, wie er gen Himmel fuhr, wird genauso wiederkommen. Und plötzlich steht er da und sagt: Leute, das sind meine Hände, in die ihr gestochen habt. Plötzlich steht er auf dem Ölberg, so wie Christus in Rio Janeiro, dort auf dem Berg steht. So steht Christus auf dem Ölberg. Guck mal, in mich habt ihr gestochen. Puh. Die Rabbiner, das Knesset, geht in die Knie und sagt: Gott, vergib uns. Da wird eine Bußbewegung ausbrechen. Die werden heulen wie Schoßhunde. Schoßhunde, nicht Schlosshunde. So, okay, weiter. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, und das war der Petrus, Apostelgeschichte 2, 8, 36, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat und so weiter, den ihr gekreuzigt habt. Das ganze Haus Israel soll wissen. Und ich sage euch eines: Jesus kam für das Haus Israel. Nur für das Haus Israel. Und er hat den Jüngern gesagt: Geht nicht auf der Heidenstraße, ihr habt mit anderen Nationen und Völkern nichts zu tun. Gott hat einen großartigen Plan mit Israel gehabt. Das war die größte Vision, die Gott hatte. Er wollte Israel haben, dass Israel sich bekehrt, Jesus Christus annimmt und dass Israel die Missionare der Welt werden. Das, was nachher in der Offenbarung, nachher die 144.000 Mal werden. Aus jedem Stamm, aus jeder Sprache, aus jedem dieser 12 Stämme, immer 12.000. Aber das wollte Jesus machen, als er kam. Das war die Vision, und wir werden nachher auch noch sehen, warum er in den Himmel gehen musste. Jesus hätte nicht in den Himmel gehen können müssen, er hätte gleich in Israel bleiben können. Und das ist die These, die ich vertrete. Er hätte ruhig in Israel bleiben können, wenn sie ihn als König angenommen hätten, wenn sie ihn angebetet hätten, als ihren Messias, ihren Christus, ihren Erlöser, wäre Jesus nicht in den Himmel gegangen. Aber der musste in den Himmel gehen. Und ich sage euch auch warum. Er war nur zu Israel gesandt. Das war damals die Sendung, und die Juden hätten eine gewaltige Sendung gehabt. Was wäre aus Israel geworden? Was wäre aus Israel geworden, Geschwister, wenn Israel Jesus akzeptiert hätte? Kannst du dich nicht ausmalen. Dann kannst du die katholische Kirche, kannst Islam, kannst alle Kirchen, kannst alle Religionen vergessen. Israel wären die Botschafter Gottes auf Erden geworden. Okay, vergessen wir es. Sind es nicht geworden. Haben versagt, so wie Moses versagt hat, statt zum Felsen zu reden, haben sie den Felsen geschlagen. Das war die Geschichte. Und Moses hat sich den Weg verbaut, sich selber verbaut fürs gelobte Land. Und nur über Jesus kam er wieder ins gelobte Land, über die Hintertür. Dort in Tabor bei dem Berg der Verklärung. Okay. Lass mich mal, warum ist Jesus in den Himmel gefahren? Für dich und mich. Dich und mich gäbe es sonst gar nicht. Wir wären gar nicht da, wenn Jesus nicht in den Himmel gegangen ist. Jesus sagt: Ich gehe euch hin, eine Stätte zu bereiten, und ich will wiederkommen und euch wieder zu mir nehmen. Für uns gibt es und gab es im Himmel keine Wohnung. Hast du richtig gehört? Du hast keine Wohnung. Gott hat nur für Israel einen Plan gehabt. Und alles andere war Plan B. Was jetzt greift, ist Plan B. Gottes Plan B. Und das Plan B ist: Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Für dich und mich bereitet Jesus jetzt eine Stätte. Und er sagt: Ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen. Ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen. Für dich und mich. weil das war nicht vorgesehen. Es war im Heilsplan Gottes, Plan A war nicht vorgesehen, dass du eine Wohnung im Himmel hast. Du solltest, alle Völker sollten nach Jerusalem pilgern. Alle Völker sollen Geschenke nach Jerusalem bringen. Das waren die alten Prophezeiungen, die Gott erfüllen wollte. Aber hier, durch die Kreuzigung Jesu, haben die Juden ein für alle Mal alle diese Prophezeiungen vermasselt und verdorben. Und die Tür war zu. So wie für Moses, der konnte von Ferne schauen, der konnte das alles hören, aber konnte nicht teilhaben. Natürlich hat er weiter regiert und weiter gewurschtelt und weiter gerichtet und weiter sein Amt gewaltet, aber er hat keinen Zutritt zum gelobten Land gehabt. Nur Josua nachher später, anderes Bild, andere Botschaft. Okay, auch hier, wir haben einen hohen Priester, wir haben einen Priester, der uns vorausgegangen ist, der uns dort eine Wohnung zubereitet. Jesus sagte, Johannes 14, Vers 2 bis 3, in meinem Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch gesagt, denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und ich werde euch zu mir nehmen, damit wo ich bin, auch ihr seid. Du und ich, wir müssen jetzt warten, bis die Wohnung fertig ist. Für dich und mich gab es im Himmel keine Wohnung, nur ursprünglich für Israel. Das war Gottes Plan, Gottes Vision. Er kam, um sein Volk selig zu machen, nicht dich und mich selig zu machen, sondern sein Volk. Jesus starb am Kreuz nicht für dich und mich, sondern er starb am Kreuz als Verfluchter nach dem Gesetz. Wir haben kein Gesetz gehabt. Wir waren nicht unter dem Fluch als solches, wir waren ja keine Juden. Wir haben uns nicht versündigt nach dem Gesetz wie die Juden. Wer kein Gesetz hat, der kann sich auch nicht versündigen. Für uns starb Jesus nur mit der Dornenkrone. Die Dornenkrone ist das Zeichen, dass er den Fluch Adams auf sich genommen hat. Dornen und Disteln sollen auf deinem Weg wachsen. Den Fluch Adams hat er auf sich genommen. Das war für uns. Und deshalb haben die Juden wahrscheinlich auch nicht verstanden, warum der Dornenkrone bekommt. Das war der Fluch Adams. Aber verflucht ist jeder, der am Holz hängt. So, für dich und mich ist er jetzt in den Himmel gegangen. Er bereitet unsere Ankunft dort vor. Der Heilige Geist bereitet uns für diese Wohnung dort im Himmel. Und Jesus weinte über Jerusalem damals, wie oft wollte ich euch versammeln, und ich habe nicht gewollt. Das war das letzte Heilsangebot Gottes an die Nation. Und jetzt greift Plan B. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn es nicht so wäre, ich tue es. Er ist beim Vater angekommen als Fürsprecher und sagt, guck mal, die haben es nicht gewollt, die sind nicht wert. Die Gäste, die wir geladen haben für die Hochzeit, waren es nicht wert. Aber geht auf die Landstraße an den Hecken und Zäunen und nötigt hereinzukommen, damit mein Haus voll wäre. Und da sind mehr gekommen, als Juden je gegeben hätte. Und das Christentum ist größer und viel weiter. Wir haben weltweit im Augenblick 12 Millionen Juden. Aber wie viele Menschen gibt es? Schon allein Chinesen, 1,4 Milliarden. Und schon allein die Gläubigen in China, die Gemeinde Jesu Christi in China wächst jährlich um 80 Millionen. Kannst du dir das vorstellen? So viel Bürger hat Deutschland nicht einmal. Also der Himmel, der eigentlich von Gott programmiert und geplant war nur für die Juden, ist viel zu klein, da muss ja so alles ausgeweitet werden, da muss Bauland erschlossen werden. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, das ist, warum Jesus in den Himmel musste, für dich und mich, und uns wieder zu sich zu nehmen. Und erst dann, wenn Jesus gekommen ist und seine Gemeinde entrückt ist, wird er sich wieder erneut Israel zuwenden, damit ihr wisst, wo wir dran sind. Erst dann und nicht vorher. Erst dann. Er ist aufgestiegen zum Vater, ohne menschliche Hilfe, bereitet uns die Wohnung dort vor, fleißig arbeitet er und so weiter. Und dann wird er kommen und er wird uns zu sich holen, auf dass wir dort sind, wo wir sind. Jesus bleibt mit seinen Jüngern immer noch verbunden. Er ist mit seiner Gemeinde so verbunden, glaubst gar nicht. Er sehnt sich, er sagt, mich verlangt das Abendmahl mit euch zu feiern, lieber heute wie morgen. Mich hat es verlangt, das Mahl mit euch zu feiern. Aber er ist immer mit uns verbunden. Er baut die Wohnung und sagt, also die Wohnung für Matthäus, der braucht ein bisschen was mehr Platz. Der braucht noch eine Garage, der braucht einen Notausgang, der braucht noch dies und noch jenes. Weißt du, individuell, der Herr plant individuell für jeden Einzelnen. Deine Wohnung, nach deinen Wünschen. Du wirst nicht kochen, alles mit Mikrowellen und ein paar Schalter da. Aber er ist mit uns verbunden. Jesus sagt, Matthäus 18, 20, wo 32 in meinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Jetzt dieser erhöhte Herr, hat keine Grenzen, nichts kann ihn mehr eingrenzen. Es gibt keine Grenze für Jesu Macht. Das ist Jesus jetzt. Und deshalb ist es gut, dass er hingegangen ist. Er ist jetzt unbegrenzt. Steht über allem. Nichts kann ihn von ihm trennen. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Er ist aufgefahren in die Höhe. Epheser 4, Vers 8. Hat dem Tod die Macht genommen. Als die Jünger das sahen, erstaunt waren und so weiter, da gingen sie begeistert und sagten, er lebt, unser Herr lebt. Deshalb, Herr, lass Zeichen und Wunder geschehen, lass dies und so weiter. Er führte seine Jünger auf den Ölberg und von dort aus passierte die Himmelfahrt. Warum? Ölberg war nur ein Sabbatweg von Jerusalem weg. Das war der Weg, den die Juden laufen durften am Sabbat. Und ich glaube, dass die Himmelfahrt an einem Sabbat stattfand. Ganz bestimmt an einem jüdischen Feiertag, Ruhetag nach dem Gesetz. Jesus hat nie das Gesetz überschritten oder übertreten, hat das Gesetz erfüllt. Und es wäre mir nicht vorstellbar, dass er einen Meter weiter gegangen wäre. Also einen Sabbatweg führt er sie hinauf zum Ölberg. Einen Sabbatweg, wir sehen auch den Sabbatweg bei der Auferstehung bei den Emmaus-Jüngern. Emmaus war auch nur ein Sabbatweg entfernt, wo der Herr begegnete diesen Jüngern. Also ein Sabbatweg. Und er nahm sie und segnete sie. Und weißt du, Sabbat, wir sind in die Ruhe Gottes eingegangen. Wir leben vom Sabbat. Jetzt feiern wir nicht nur, ich halte meinen Sabbat. Also ich 6 Tage arbeite, einen Tag versuche irgendwo Pause einzulegen. Und das braucht der Mensch. Wenn der das nicht macht, versündigt er sich an seinem Körper. Deshalb sind die meisten krank und zappelig und nervös und hohen Blutdruck und weiß ich sonst noch was. Du könntest gesund werden, wenn du dich an dem Heilsplan Gottes halten würdest. Auch das Alttestamentliche. So. Aber wir als Kinder Gottes, wir haben jetzt das ganze Jahr über Sabbat. Kannst du es vorstellen? Dem Volke Gottes gibt es noch eine Ruhestätte, ein Sabbat, wo du kannst eigentlich jetzt schon dich hinlegen und entspannen und sagen, danke Jesus. Vater, ich preise dich. Den Klugen und Weisen hast du es verborgen, aber den Unmündigen, deinen Kindern, hast du es offenbart. Wir haben Sabbat das ganze Jahr, die ganze Woche, den ganzen Monat. Kannst du es vorstellen? Darum, wir beten ohne Unterlass, weil wir immer Sabbat haben. Am Sabbat wird gebetet, da wird nicht gearbeitet. Und wehe. Und wir sollen nicht schwitzen. Was ist Sabbat? Wir sollen nichts Schweißtreibendes unternehmen. Das ist die Auffahrt des Herrn. Apostelgeschichte 2, 23, nachdem er zu Rechten erhöht worden ist, hat er den Heiligen Geist ausgegossen, Pfingstpredigt. Wir bekommen den Heiligen Geist ohne Kampf, ohne Anstrengung. Jetzt streng dich an. Und dann, ich habe schon Geschwister erlebt, haben gesagt, mach mal den Mund auf, streck die Zunge raus und bewegt und so weiter. Du musst dich nicht mehr raus anstrengen. Ist eine große Dummheit und Torheit. Wir bekommen das alles in der Sabbatruhe. Ohne Fasten und ohne Kämpfen, ohne irgendetwas, vergreife. Verstehst du, er ist eingegangen in die Sabbatruhe Gottes. Jesus ging am Sabbat in den Himmel, einen Sabbatweg. Das wäre sonst nicht drin, würde nicht drinstehen, wenn das nicht wahr gewesen wäre. Du bekommst alle göttlichen Gaben und Fähigkeiten ohne Anstrengung. Kannst du das vorstellen? Das ist diese Sabbatruhe. Du sitzt da und der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Du setzt dich hin und plötzlich kommen Gedanken. Setzt dich hin und plötzlich bekommt es, sprudelt es. In dir wird, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von das Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Plötzlich fließt es. Eine Quelle. Wir haben mal eine Quelle zu Hause gehabt. Ich habe mich gewundert, wo kommt das ganze Wasser her? Aus der Quelle. Und es war auf dem Berg oben. Und so gutes Wasser. Nächstes Mal, wenn wir nach Bayern fahren, nehme ich euch mit und lasse ich euch von dieser schönen, guten Quelle trinken. Wo kommt das? Jesus sagt, wer an mich glaubt, jetzt, der sprudelt. Der fließt was Himmlisches, was Ewiges. Kolosser Kapitel 3, Vers 2 und 3. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Du bist gestorben und bist verborgen mit Christus in Gott. Deshalb trachte nach oben. Mit Jesus bist du auf einen höheren Grund gestellt jetzt, wo das Haupt ist, sollen auch die Glieder sein. Du bist versetzt an die himmlischen Orte. Durch Jesus bist du versetzt in der Ewigkeit. Du lebst von der Ewigkeit hier. Du bist versetzt in der Herrlichkeit Gottes. Du lebst bereits in der Herrlichkeit Gottes, wenn du an die Himmelfahrt Jesu glaubst. Nicht nur die Auferstehung, sondern die Himmelfahrt. Wir sind auf einem höheren Grund. Da heißt, singen wir so schönes Lied, zum Himmel schaue ich empor, versetzt auf höheren Grund. Du bist versetzt durch Christus. Seit der Himmelfahrt Jesu lebst du ein anderes Leben. Von anderen Ressourcen, von anderen Quellen. Du führst ein verborgenes Leben. Die Welt versteht nicht, wie können die das machen? Wie machen sie das nur? unerklärlich. Wie machen sie das nur? Aber die machen es. Gott sei Dank. Du führst ein unsichtbares Leben. Du musst niemand präsentieren und schau, ich bin Kind Gottes. Vergiss es. Du musst niemand was beweisen. Du musst dich mit niemand vergleichen. Du führst ein anderes Leben. Ein verborgenes Leben. Mit Christus, habe ich gelesen, sind wir verborgen. Verborgen. Du führst ein verklärtes Leben. Kannst nicht erklären. Wenn du mich fragen würdest, Bruder Matthäus, kannst du das erklären? Ich kann es nicht erklären, wie ich lebe. Wie ich das mache. Ich verstehe selber nicht. Das ist das Geheimnis. Ich verstehe mich selbst nicht. Warum? Weil ich aus anderen Quellen heraus lebe. Ich schöpfe aus einem Brunnen und das Wasser versiegt nicht. Ich lebe von dem erhöhten Herrn. Weißt du, ich werde vom Haupt gesteuert. Von dem Unsichtbaren. Ich sehe nur die Füße von meinem Heiland. Da sehe ich dich und mich, wie er kommt und geht. Aber wie das alles so zusammenhängt, kann ich nicht erklären. Wie Gott seine Gemeinde baut, kann ich nicht erklären. Wie Gott Menschen berührt, kann ich nicht erklären. Ihr seht die Handspitzen. Und ich habe mal, na, vielleicht waren es das Heiland seiner Hände, ich weiß es auch nicht. Ich bin mal als junger Bursche, Autofahrer, natürlich Jungs, die wollen immer schnell, 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 schnell. Und ich fahre auch sehr schnell, bin auch sehr schnell gefahren, bin Risikos eingegangen. Ich wollte immer Abenteuer, konnte gar nicht genug Abenteuer erleben in meinem Leben. Und dann fahre ich und es war Frühling und da komme ich aus einem Waldstück raus und da war noch glatt. Und plötzlich das Auto. Ich sage nur, Herr, ich weiß nicht, ob Herr Hilf noch gesagt habe, wo ich noch dazu kam, Herr, hilf mir. Ich glaube nicht, dass ich zum Hilferuf noch gekommen bin. Ich konnte nur sagen, Herr. Und ich sehe zwei Hände, wie die mein Lenkrad, ich halte mein Lenkrad, aber mein Lenkrad wird mir aus der Hand irgendwie genommen. Und plötzlich, da, so sehe ich diese Hände. Und dann bin ich wieder auf der Straße. Sonst wäre ich, und da war ein Abgrund im Bayerischen Wald. Ich kann euch die Stelle zeigen. Verstehst du? Und das Auto schwenkt und schleudert. Plötzlich sehe ich diese zwei Hände. Und so ist, was wir erleben, sind nur die Hände Jesu, die Füße Jesu. Wie Gott plötzlich so eingreift. Oh, das war der Herr. Und wieder so eine gute Handreichung, wieder eine offene Hand und wieder irgendetwas Gutes passiert und wieder, was der Herr getan hat. Wir sehen immer nur noch das, weil wir ein verborgenes Leben führen. Die Welt kann das nicht erklären, wie das alles so vor sich geht. Braucht es auch nicht. Und du musst auch niemand erklären. Brüder und Schwestern, wir führen ein verborgenes Leben und wir müssen die Perlen nicht vor die Säue werfen. Versuch einen ungläubigen Menschen nicht zu erklären, wie du als Christ lebst. Versteht sowieso nicht. Der kapiert es sowieso nicht. Versteh diese neutestamentliche Geheimnisse nicht zu erklären. Wenn du den Leuten was von Gott erzählen willst, erzähl vom Alten Testament. Das können sie noch ein bisschen begreifen. Aber vom Neuen Testament, dieses übernatürliche Leben, da haben sie ein Brett vom Kopf. Unverständlich, unerklärlich. So, weiter. Nun, 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18. Nun aber spiegelt sich bei uns allen die Herrlichkeit des Herrn in unserem aufgedeckten Angesicht wieder. Und wir werden verklärt in sein Bild. Also jetzt spiegelt sich das alles so wieder. Im aufgedeckten Angesicht. Der Himmel offen. Stephanus, wie kannst du so lachen? Und sein Angesicht, heißt es in der Bibel, strahlte wie das Angesicht eines Engels. Hast du schon mal einen Engel gesehen? Du musst ihn, oh, Halleluja, kommen Steine her. Der ist den Stein nicht weggelaufen, der ist den Stein nicht ausgewichen, er strahlte. Und das ist, was sie nicht verkraftet haben. Die Welt hat es nicht verkraftet, die Peiniger, am schlimmsten war Saul von Tarsus, das hat es überhaupt nicht verkraftet, dass da saß so ein Stachel in seinem Herzen. Seitdem ist er von der Geschichte nicht mehr losgekommen, nicht mehr Stephanus. Der strahlt wie ein Engel. Was ist da los gewesen? Das ist, wo Jesus dem Saul von Tarsus begegnete, wo er es nicht kapieren konnte. Sein Angesicht strahlte, weißt du, er reflektierte Jesus. Wenn du Jesus siehst, strahlst du die Herrlichkeit Jesu wieder. Er strahlte wie ein Engel. Kannst du in Schwierigkeiten strahlen wie ein Engel? Wenn du den Auferstandenen und den Verherrlichten und den offenen Himmel siehst und Jesus sitzen zu Rechten der Majestät Gottes, dann wirst du es tun. Wenn ich erhöht werde, Johannes 12, 32, wenn ich erhöht werde von der Erde, werde ich euch alle zu mir ziehen. Himmelfahrt. Niemand bekehrt sich von sich selbst. Der wird gezogen. Wenn ich erhöht werde, deshalb ist die Himmelfahrt ein ganz wichtiges Ereignis. Wenn ich erhöht werde, werde ich euch alle zu mir ziehen. Du wirst von Jesus gezogen, Tag für Tag. Und du fragst dich manchmal, warum? Warum zieht es mich immer hier in die Gemeinde? Warum muss ich hierher kommen? Warum halte ich zu Hause nicht aus? Warum lässt es mich nicht in Ruhe, mit Gott zu reden? Warum hast du diese Sehnsucht? Du wirst gezogen. Du wirst gezogen vom Herrn. Und wohl dir, wenn du diesem Druck nachgibst und dich ziehen lässt. Und so weiter. Warum zieht es dich mehr und mehr zu den Geschwistern, zu den Brüdern und Schwestern im Glauben, im Herrn? Das ist nicht irgendwie, dass du süchtig bist oder dass du verführt worden bist oder verdorben worden bist. Nein, in dir ist etwas drin. Dieser erhöhte Herr. Wenn ich erhöht werde, werde ich euch alle zu mir ziehen. Und warum Gott dich aus allen Kirchen und allen Benennungen und allen Bewegungen und allen Organisationen so rauszieht, rausfiltert, ist auch Gnade Gottes. Weißt du, du bist verblüfft. Du tust nichts dagegen, aber plötzlich bist du da, wo Gott dich haben will. Und tust das, was Gott dich haben will. Und lebst so, wie Gott dich haben will. Plötzlich, weil du gezogen wirst. Und plötzlich findest du das Rechte, den rechten Gedanken, das rechte Wort, die rechten Brüder und Schwestern, den rechten Zeitpunkt. Du wirst gezogen. Wenn ich erhöht werde, wirst du fremdgesteuert, könnte ich vielleicht sagen. Wirst du fremdgeleitet werden. Wirst du von einer übernatürlichen Macht geleitet. Und welche der Geist Gottes leitet, diesen Gotteskinder. Der erhöhte Herr hat es bewirkt. Wenn ich erhöht werde, werde ich euch alle zu mir ziehen. Himmelfahrt. Wow. Soll ich euch noch den zweiten Teil bringen? Ja. Andermal. Ihr müsst wiederkommen. Morgen machen wir weiter. Ich werde euch alle zu mir ziehen. Nicht zu Menschen. Weißt du, du wirst nicht zu Menschen gezogen. Du wirst von Menschen weggezogen. Wenn der Herr dich zieht, wirst du von Menschen weggezogen. Wirst du von Problemen weggezogen. Du wirst von Krankheiten weggezogen. Du wirst von Sorgen weggezogen. Ich werde euch alle zu mir ziehen. Kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Du wirst von den Pharisäern und Schriftgelehrten weggezogen. Du wirst von der ganzen frommen Welt weggezogen. Du kommst dir manchmal so richtig blöd vor und sagst, Mensch, was ist mit mir los? Ich bin so einsam und ich bin so allein und ich habe keinen Menschen mehr. Du wirst von Gott gezogen. Und weißt du, wenn Liebhaber, wenn zwei Menschen sich lieb haben, die wollen einander nur ganz haben. Und das, was Jesus von dir und mir will, er will mich ganz haben. Ganz, dass ich dran bei ihm bleibe. Und so weiter. Ich werde euch alle zu mir ziehen, wenn ich mal erhöht worden bin. Und das war damals noch nicht. Er hat den Jüngern die Füße gewaschen. Kapitel 13 nachher, Johannes. Das war Kapitel 12. Wenn ich erhöht werde, werde ich euch alle zu mir ziehen. Himmelfahrt ist so wichtig. Himmelfahrt beginnt jetzt der Dienst Jesu, Apostelgeschichte. Und Apostelgeschichte ist interessant, hört mittendrin im Satz auf. Kannst nachlesen, warum? Weil es weitergeht, weil es noch nicht fertig ist. Und der Apostelgeschichte und der Dienst des Heiligen Geistes und der Dienst Jesu, des erhöhten Herrn, geht immer noch weiter. Apostelgeschichte wird hier in Berlin weitergeschrieben, wird in deinem Leben als nächster Vers weitergeschrieben. Apostelgeschichte. Und der Herr wirkte durch ihnen durch mitfolgende Zeichen. Der Herr, dieser erhöhte Herr. Dieser erhöhte Herr und diese mitfolgenden Zeichen, was das sind, Markus 16, lies mal nach. Lasst uns aufstehen und lasst uns vom Herrn ziehen lassen. Oh, Glory. Halleluja, Vater, ich danke dir, dass du jeden Bruder, jede Schwester ziehst. Und wir sind alles Gezogene. Herr, wir sind nicht von selbst zu dir gekommen. Wir sind nicht aus Begeisterung zu dir von uns gekommen, sondern du hast uns gezogen, du hast mich gezogen mit Seilen der Liebe. Halleluja, ich kann es nicht fassen, ich kann es nicht begreifen. Herr, dass du uns zusammengezogen und zusammengebunden hast als Gemeinde, und ganz besonders an diesem Himmelfahrtstag. Herr, und dass ich so begreifen darf, dich als meinen erhöhten Herrn. Halleluja. Halleluja. Und ich bitte, Herr Jesus, du möchtest allen Menschen, die dich noch nicht kennen und noch nicht kennen wollen, begegnen. Und ganz besonders meinen jüdischen Freunden, Herr. Ich bitte, dass die dich erkennen und nicht erst in dieser schrecklichen Stunde, wenn du dich ihnen offenbarst als der Gekreuzigte, sondern Herr, solange es noch gut ist, so wie Petrus, in der angenehmen Zeit, in der Gnadenzeit. Herr, ich bitte, begegne diesen Menschen ganz besonders. Herr, dass sie nicht in dem eigenen Saft schmoren, in ihrer alten, falschen Religion drin schmoren, sondern dass sie rauskommen aus der väterlichen Lebensweise und sich retten lassen durch Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland. Und ich segne alle Brüder und Schwestern, Herr, die noch nicht rausgezogen sind, die sich irgendwo verquickt haben, oh Gott, die sich irgendwo verlaufen, sich irgendwo verirrt haben, in irgendwelche religiösen Fallen und Netzwerke, Herr, befreie dein Volk und befreie deine Kinder. Ziehe sie heraus aus allen Werken, die nichts taugen, toten Werken, hol sie raus aus den Gräben, lass sie auferstehen, Herr, zu neuem Leben in dir. Ich segne alle Kinder Gottes ganz besonders. Herr, lass, dass dieser Himmelfahrtstag wirklich ein Tag ist, wo wir uns ganz neu auf dich besinnen. Jesus, den Anfänger und Jesus, den Vollender unseres Glaubens. Amen. Amen. Mitgenommen. Die ganze Hölle ist geplündert. Die Hölle ist leer. In der Hölle gibt's